ARD Sounds.
Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2.
Hallo, Johannes Pertu hier. Das Radio Feature gibt es immer freitags in ARD Sounds und Montag überall sonst. In einem Dorf in Unterfranken schreien mitten in der Nacht Rinder. So eindringlich, dass unsere Autorin nicht schlafen kann. Im Radiofeature geht es heute um Tierschutz. Die meisten Landwirte behandeln ihre Tiere gut. Aber es kommt auch immer wieder zu Skandalen. Warum ist das so? Unsere Autorin Rosi Füglein hat sich in den letzten Jahren viel mit Rindern in ihrem Dorf beschäftigt. Und denen ging es gar nicht gut. Ihr Radiofeature ist auch ein sehr persönliches Stück geworden. Mit einer starken Haltung. Ein Kommentar. Dazu, wie wir mit unseren Nutztieren umgehen.
Der Mensch hat aus Verantwortung für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen.
So steht es in § 1 des deutschen Tierschutzgesetzes.
Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.
Das ist die Theorie. Hier geht es um die Praxis. Wir sind in einem Dorf im nördlichen Bayern. Ein Tal, zwei Bäche, Wiesen, Wälder, Weinberge. Fertig ist die Dorfidylle. Hier lebe ich. Auf ein paar Weiden rund um das Dorf lebt auch eine Herde mit etwa 35 Rindern. Sie grasen mal auf der einen, mal auf der anderen Weide. Genauer gesagt, grasten. Wenn Tierschützer Videos aus Ställen oder Schlachthöfen veröffentlichen, bekommen wir manchmal eine Ahnung davon, wie es den Tieren ergeht, die wir nicht lieben, sondern die wir nutzen und essen. In diesem Fall aber geht es nicht um Stalltiere, sondern um Weidetiere. Das heißt, wir mussten keine dicken Mauern überwinden und auch keine versteckten Kameras installieren. Wir mussten einfach nur hinschauen. Und hinhören.
Und irgendwann zuckte noch ein Ohr. Vom Hin- und Wegschauen im Tierschutz. Von Rosi Füglein. Erzählt von Franziska Maria Pössl.
Eine abgemagerte Kuh. Sie ist aus der Weide ausgebrochen und irrt auf einem Feldweg umher. Wieder und wieder reckt sie den Kopf schreiend gen Himmel. Im Sommer 2023 stehen an einem Freitagabend zwei Dorfbewohner vor meiner Tür. Sie berichten von der schreienden Rinderherde, die kein Wasser hätte, und von einem Kalb, das schon tot neben einer der leeren Wasserwannen läge. Die beiden wissen, dass ich Journalistin bin und bitten mich, über den Rinderbaron zu berichten, damit endlich etwas passiere, weil die Behörden ja seit Jahren nichts täten. Zu dritt fahren wir zur Weide. Ich mache Fotos und diese Audioaufnahmen. Dann verständigen wir die Polizei. Damit nicht noch mehr Rinder zu Schaden kommen und damit die Polizei das Veterinäramt informiert. Denn das ist für uns Bürger an einem Freitagabend nicht mehr erreichbar. Den Kontakt zum Rinderhalter suchen wir nicht. Nicht mehr. Denn der, den manche im Ort Rinderbaron nennen, duldet keine Einmischung. Außerdem heißt es, er habe eine Schusswaffe. Am Montagvormittag mache ich eine Anzeige beim Veterinäramt. Die hätte ich mir sparen können. Zwar kümmerte sich die Polizei am Freitagabend um das Problem, indem sie den Rinderhalter informierte, aber sie sicherte keine Beweise und verständigte auch nicht das Veterinäramt. Am Mittwoch, also ganze 5 Tage nach dem Vorfall, fahren Mitarbeitende des Veterinäramts zur Weide und können keine tierquälerischen Sachverhalte feststellen. Da war es wieder. Das ungute Gefühl, das mich und andere Dorfbewohner bei unseren Meldungen schon lange beschlich. Wir füttern die Behörden wie große schwarze Löcher mit Informationen und können keine sichtbaren Konsequenzen feststellen.
Esst Fleisch fürs Klima und trinkt Milch für eure Gesundheit. Lasst euch den Quatsch nicht erzählen, dass es schlecht fürs Klima wäre.
Das ist Günther Felsner, der Präsident des Bayerischen Bauernverbands. Ihn wollte unser Ministerpräsident Markus Söder zum Bundeslandwirtschaftsminister machen. Ein Vertreter einer der mächtigsten Lobbyverbände in Deutschland als Minister. In Bayern kein Problem. Als Tierschützer Felsners landwirtschaftlichen Betrieb stürmen, um auf Mängel in seiner Tierhaltung aufmerksam zu machen, verzichtet er auf den Ministerposten. Er begründet den Rückzug mit der Sicherheit von Familie, Hof und Tieren. Und unser Landesvater präsentiert alsgleich den nächsten Kandidaten, Alois Rainer.
Statt dem grün-veganen Özdemir kommt jetzt der schwarze Metzger. Jetzt gibt's wieder Leberkäse statt Tofu-Thümelei.
Als Verbraucherschützer Kontrollberichte zu Rainers Metzgereibetrieb einfordern, schließt dieser sein Geschäft und verhindert so die Herausgabe der Berichte. Rainer gibt an, die Schließung schon länger geplant zu haben.
Zum Beispiel ein Nilpferd plus drei Nilpferde
sind
vier Nilpferde.
Nilpferde.
Diese Dorfbewohnerin zog vor über 20 Jahren ins Dorf. Sie macht gerade Hausaufgaben mit einem ihrer drei Kinder.
Oder wie Rabe oder.
Um zu ihrem Haus zu kommen, muss sie an einer Weide des Rinderhalters vorbei. Die Rinder brachen regelmäßig aus.
Auf Höhe der Weide hat man langsam gemacht, weil man nicht wusste, steht da jetzt ein Viech wieder oder nicht. Die Hälfte war meistens in der Weide und die andere Hälfte stand auf der Straße oder auf den Spielplätzen oder halt überall waren die rumgestanden. Und damals war ich noch frisch hergezogen, da wusste ich überhaupt nicht, wem die gehören. Und gerade im Winter oder wenn es früher dunkel geworden ist, musste man sehr aufpassen, dass man da nicht mal schnell eins vor sich stehen hat und eine Vollbremsung hinlegt, ja.
Für ausgebrochene Rinder sind die Gemeinde und das Ordnungsamt zuständig. Es kamen aber auch immer wieder Polizisten ins Dorf, um sich um entlaufene Rinder zu kümmern. Manchmal erschien dann ein heiterer Artikel in der Zeitung mit dem Bild eines glücklichen Rindes aus einer Fotodatenbank, das mit den traurigen Gestalten vor unserer Haustüre wenig Ähnlichkeit hatte. Warum die Rinder so oft ausbrachen oder schrien, das wollte kaum einer so genau wissen. Die Dorfbewohnerin schon.
Die schreien ja auch nicht aus lauter Freude, sondern weil sie Hunger haben oder weil sie ein Problem haben. Ja, weil sie wollen ja überleben. Es gab Jahre, da war kein Wasser in dem Bach. Da haben die geschrien, weil sie Durst hatten. Ich habe da nie ein Wasserfass gesehen.
Später wusste die Dorfbewohnerin, wem die Rinder gehören. Und rief den Mann auch an.
Ich habe dann immer gesagt, was los ist, da rennen die Viecher wieder rum. Oder meistens hat man ja nur angerufen, wenn eins Hilfe gebraucht hat. Zum Beispiel im Bach versunken war und nicht allein aus dem Morast gekommen ist. Also ich habe ihn auf jeden Fall nie kommen sehen, wenn ich mal angerufen habe. Ja, und ich bin da nicht rein und habe denen geholfen einfach, ja. Also man hat da schon Respekt gehabt, ne? Waren ja viele und groß.
Andere Dorfbewohner gingen auch rein in die Weide, um zu helfen, wenn der Rinderhalter mal wieder nicht auffindbar war. Im Frühling 2024 ziehen vier Dorfbewohner mit Spanngurten eine Kuh aus dem Bach, die dort rücklings feststeckt. Das Tier ist bereits aufgegast und schreit. Warum das ein akuter Notfall ist, erklärt mir eine Rindertierärztin.
Kühe entladen ihre Gase hauptsächlich über den Mund. Abrülpsen können sie aber nur in Bauchlage. In Seiten- oder Rückenlage geht das nicht. Können sie nicht abrülpsen, kann das schon nach wenigen Stunden lebensbedrohlich sein.
Eine Frau meldet die Sache dem Veterinäramt. Einige Stunden nach der Rettungsaktion geht ein Dorfbewohner noch mal zur Weide, um nach der Kuh zu schauen. Dieses Mal, erzählt er, kommt der Rinderhalter vorbei. Er habe aus dem Auto gerufen, was ist denn mit der Kuh, lebt die noch? Ich bin schon mal vorbeigefahren und dachte, die ist schon hier. Der Dorfbewohner habe dem Rinderhalter gesagt, dass er sofort einen Tierarzt rufen solle. Der sei gekommen und habe die Kuh entgast. Anschließend habe sie noch ein paar Tage auf der Weide herumgelegen. Und dann sei sie weg gewesen. Eine Strafanzeige erstattet das Veterinäramt auch in diesem Fall nicht. Die Amtsleiterin erklärt später vor Gericht, warum. Die Sektion des Tieres habe keine ausreichenden Feststellungen geliefert und der Rinderhalter habe einen Tierarzt verständigt. Wenige Monate nach der Sache mit der Kuh im Bach dringt in Bayern eine ganze Serie von Tierschutzskandalen an die Öffentlichkeit. Aufgedeckt wurden die allermeisten dieser Skandale von Tierschutzorganisationen oder Privatpersonen. Und nicht von den zuständigen Behörden.
Wieder eine Razzia, wieder der Verdacht auf Tierquälerei.
Die Anklage wirft ihnen unterlassene Hilfe vor, um Tierarztkosten zu sparen.
Großbetriebes in Bad Grönenbach im Unterallgäu. Die Tierrechtsorganisation Soko Tierschutz hatte Anzeige.
Kipfenberg bei Eichstätt. 18 tote Rinder auf einem Bauernhof. Offenbar durch Verwahrlosung.
Kälber und Kühe werden getreten, mit Stangen geschlagen, wie Gegenstände von einem Ort zum anderen geschleift.
Ja, in die solchen Gesprächen kamen dann auch mal so Sprüche, weil ich ihn gefragt hatte, wie viel Kälber hat er denn so im Jahr, ob er da überhaupt einen Überblick hat. Sagt er, naja, das weiß er auch nicht so genau, weil Kälber sind wie Butter in der Sonne. Schmelzt da hin oder es überlebt halt. Also waren Aussagen, ich habe so einen Spruch noch nie gehört. So was hat er gebracht, ja. Wenn man den Berg hochfährt, in die Richtung der nächsten Ortschaft, gehen zwei Waldwege rechts ab. Da hat er seine Kälber halt entsorgt einfach. Ja, das wurde wohl auch schon von einer anderen Mitbewohnerin angezeigt. Daraufhin hatte dann der jetzige Bürgermeister in den Newsletter einen Satz mit reingenommen, es sollen doch bitte keine Tierkadaver in der Flur entsorgt werden. Ja, wer sonst entsorgt Viecher im Wald?
Im Herbst 2024 wache ich mitten in der Nacht wieder einmal vom Brüllen der Rinderherde auf. Ich fahre zur Weide. Sie liegt auf einem Berg etwa 1 Kilometer von meinem Haus entfernt. In einem Unterstand sind rund 15 Tiere zusammengepfercht. Ohne Futter und Wasser. Nach langem Herumsuchen in der Dunkelheit entdecke ich am Boden eine ausgemergelte Kuh mit zotteligem hellbraunem Fell. Sie kommt nicht mehr hoch. Und die anderen, teilweise aggressiven Tiere, trampeln immer wieder über sie drüber. Mein Handyakku ist leer. Ich fahre nach Hause und rufe die Polizei.
Ich kann mich noch ganz genau an diesen Tag im Oktober erinnern. Es war ein Montag.
Das ist der Mann, der seit 2,5 Jahren mit mir zusammenlebt. Er ist Priester und kümmert sich seit 12 Jahren als Psychoonkologe in einer Klinik um Krebspatienten.
Und ich habe dich in der Küche unten ganz aufgeregt telefonieren gehört. Und dann war ich plötzlich hellwach.
Unsere ersten gemeinsamen Jahre sind überschattet von dem, was wir mit den vernachlässigten Rindern auf den Weiden zusammen erleben.
Und später, als ich dann das Haus verlassen wollte, war ich erst mal wie erstarrt, als ich die Rinder schreien gehört habe und habe mir gedacht, das ist ja Wahnsinn, das muss doch das ganze Dorf hören. Das ging durch Mark und Bein.
2 Menschen sehen und hören mehr als einer. Das ist wichtig. Insbesondere später dann, vor Gericht. Anders als beim toten Kalb neben der Wasserwanne im Jahr davor, will ich dieses Mal nicht darauf vertrauen, dass die Polizei das Veterinäramt informiert. Ich rufe gegen 9 Uhr selbst dort an und beharre darauf, dass jemand kommt. Gegen 10.30 Uhr trifft die Veterinäramtsleiterin mit einer Mitarbeiterin ein. Endlich, denke ich, können wir dem Tier helfen, es aus der Gefahrensituation befreien, es separieren. Doch das geschieht nicht.
Heute mal wieder ein Leckerbissen. Ribeye Steak mit Ofenkartoffeln. Hashtag Söder isst gerne deftig und herzhaft.
Unser Landesvater. Über Instagram informierte er seine Fans 4 Jahre lang über seine große Liebe zu Fleisch. Nach den letzten Kommunalwahlen in Bayern hörte er damit auf. Das deutsche Tierschutzgesetz, das Tiere als Mitgeschöpfe begreift, trat 1972 in Kraft. Wissenschaftler, die sich mit diesem Gesetz aus strafrechtlicher Sicht beschäftigen, gibt es in Deutschland sehr wenige. Einer von ihnen ist Jens Bülte. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht an der Universität Mannheim. Von ihm will ich wissen, was es konkret bedeutet, dass Deutschland den Schutz der Tiere 2002 auch in das Grundgesetz aufnahm und so zum Staatsziel erklärte.
Das heißt also, dass der Tierschutz bei jeder Entscheidung des Staates auf der gleichen Ebene wie die Rechte der Menschen zu berücksichtigen ist.
Das ist wieder die Theorie.
Das heißt nicht, dass das Tier Vorrang hätte oder das Tier auf der gleichen Stufe steht wie ein Mensch. Aber der Tierschutz muss immer mit im Blick behalten werden, sodass wir zum Beispiel die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts auch bekommen haben, die besagt, dass man nicht einfach Wirtschaftlichkeit als wichtiger ansehen darf als den Tierschutz.
Jens Bülte hat alle tierschutzstrafrechtlichen Gerichtsurteile, die er seit 1970 in veröffentlichter Form finden konnte, unter die Lupe genommen. Das Ergebnis, das er 2017 publizierte:
In 50 Jahren habe ich keine Entscheidung finden können, in dem jemand wegen Tierquälerei im landwirtschaftlichen oder gewerblichen Kontext zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, die nicht zur Bewährung ausgesetzt worden wäre.
Das erste Gerichtsurteil mit Freiheitsstrafe, das ihm unterkam, stammt aus dem Jahr 2019. Am Amtsgericht Ulm wurde ein Landwirt damals zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt.
Diese aber vom Landgericht wieder aufgehoben worden. Und da kamen dann 2 Jahre mit Bewährung raus. Die nächste, die müsste aus dem Jahr 2022 sein und die ist aus Bayern.
Ein Landwirt aus dem Allgäu. Der Rechtsexperte recherchiert die Details eben am Rechner.
Das war am Landgericht Memmingen, erste Strafkammer. Und da ist der Beschuldigte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten verurteilt worden.
Das heißt, Bülte hat in über 50 Jahren nur ein Gerichtsurteil mit Freiheitsstrafe gefunden.
Manche Begründungen von Staatsanwaltschaften oder Gerichten, mit denen die Anklage abgelehnt bzw. nicht angeklagt wurde, waren so hanebüchen, dass ich mir das nicht vorstellen könnte, dass jemand das von einem deutschen Gericht tatsächlich vorträgt.
In der Fachzeitschrift Neue Juristische Wochenschrift schildert Bülte Beispiele, etwa dieses.
Da schlägt jemand sich selbstständig fortbewegende Ferkel gegen eine Wand, bis sie tot sind. Und die Staatsanwaltschaft lässt die Anklage fallen, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Tötungen zur Erlösung von schweren, nicht behebbaren Schmerzen oder Leiden und damit aus vernünftigem Grund erfolgten.
Erst in den letzten Jahren fand Bülte erste Fälle, in denen Gerichte Freiheitsstrafen aussprachen. Meist aufgrund der Vorgeschichte des Beschuldigten. Ansonsten fand er vor allem Freisprüche, Geld- oder Bewährungsstrafen.
Und das hat mich irritiert.
Der Rechtsexperte spricht deshalb von faktischer Sanktionslosigkeit im Tierschutzstrafrecht. Er weist auch darauf hin, dass die Höchststrafe für Tierquälerei in Deutschland bei 3 Jahren liegt, während andere Delikte wie Betrug, Urkundenfälschung oder Diebstahl einen Strafrahmen von 5 Jahren haben. Das heißt, wer einen Diebstahl begeht, muss mit einer höheren Strafe rechnen als jemand, der fühlende, lebendige Wesen quält?
Da muss erstmal ein Umdenken stattfinden, dass man erkennt, dass wir es durchaus mit Wirtschaftskriminalität zu tun haben.
Wirtschaftskriminalität deshalb, weil auch landwirtschaftliche Betriebe, Tierhändler und Schlachthöfe Unternehmen sind, die in der Regel versuchen, Gewinne zu maximieren. Manche tun das, indem sie sich zum Beispiel die Kosten für den Tierarzt sparen. Bülte weist noch auf eine Besonderheit hin, die hohe Dunkelziffer. Man wisse nämlich gar nicht,
wie viele Fälle bleiben unaufgeklärt, wie viele Fälle bleiben sogar unaufgedeckt. Also in welchen Fällen werden Taten gar nicht angezeigt. Und das Problem haben wir natürlich im Tierschutzstrafrecht ganz besonders deswegen, weil es keine Tatopfer gibt, die Anzeigen erstatten könnten.
Oder die den Menschen sagen könnten, was sich wirklich zugetragen hat. Schon gar nicht, wenn sie bereits tot und in einer Tierkörperbeseitigungsanlage oder im Wald verschwunden sind. Und selbst wenn sie noch leben, Tiere sprechen nicht die Sprache der Menschen, beziehungsweise wir nicht die ihrigen. Es sind die staatlichen Behörden und die Justiz, die sich für die Belange der Tiere und ihren Schutz stark machen müssten. Müssten.
Und wenn Sie hinzunehmen, wie hoch die Nichtkontrollquote ist, die, wenn Sie jetzt sehen beispielsweise, dass die damalige Erhebung der Bundesregierung von 2017 zu einer Nichtkontrollquote von deutlich über 90% kam.
Betriebe in Bayern werden laut dieser Erhebung im bundesweiten Vergleich am seltensten kontrolliert, nämlich im Schnitt nur alle 50 Jahre. Auffällige Betriebe werden allerdings häufiger kontrolliert.
Selbst wenn wir da großzügige Abschläge machen, müssen wir wahrscheinlich mit einer Dunkelziffer von zwischen 70% und 80% mindestens rechnen.
Später erfahren wir, dass das Veterinäramt den Betrieb des Rinderhalters seit 2008 regelmäßig und in den letzten 5 Jahren intensiv kontrolliert hat. Kein anderer Betrieb im Landkreis habe so viele tierschutzrechtliche und tierseuchenrechtliche Maßnahmen erforderlich gemacht, so die Veterinäramtsleiterin. Maßnahmen sehen so aus. Zunächst versucht das Amt, mit dem Tierhalter zu reden, ihn zu beraten. Bringt das nichts, folgen schriftliche Anordnungen, in denen das Amt Fristen zur Beseitigung von Mängeln setzt. Fruchten auch die nicht, folgen Bußgelder und im Falle schwerer Gesetzesverstöße Strafanzeigen. Die allerletzten Maßnahmen sind die Tierwegnahme und ein Halteverbot. Auf die Frage, warum es trotz zahlreicher Maßnahmen in unserem Fall über Jahre nicht möglich war, eine Besserung herbeizuführen oder die Tierhaltung zu beenden, antwortet das Veterinäramt:
Ob die Kompetenz eines Tierhalters tatsächlich nicht gegeben ist, kann oft erst über einen längeren Zeitraum festgestellt, dokumentiert und gerichtsfest aufgearbeitet werden.
Später vor Gericht gibt der Rinderhalter an, dass er seit 40 Jahren Rinder hält.
Hashtag Söder isst gerne Blutwurst. Bodenständige und traditionelle Hausmannskost, die es leider immer seltener gibt.
Zurück zu dem, was auf der Weide geschieht. Die Kuh mit dem zotteligen braunen Fell liegt noch immer im Morast fest und wird noch immer getreten. 2 hungrige Kälber versuchen aus ihrem schlaffen Euter Flüssigkeit herauszusaugen. Später, vor Gericht, wird die Veterinäramtsleiterin die missliche Lage der Kuh an diesem Montag so beschreiben.
Es hat mich unglaublich beeindruckt. Dieser Tierkörper wirkte nicht so, als wäre er von einer Kuh. Er wirkte sehr klein, eingesunken, schmal, fast schon im Boden verschwindend. Man musste wirklich ganz genau hinschauen, um festzustellen, dass doch noch Atembewegungen da sind. Und irgendwann zuckte auch noch ein Ohr.
Nach mehreren Telefonaten gelingt es der Amtsleiterin, den Rinderhalter dazu zu bewegen, zur Weide zu kommen. Gegen 11.30 Uhr fährt er vor, steigt aus dem Auto, sieht die Kuh am Boden liegen und sagt: Ja, was soll ich jetzt da machen? Dann schickt mich die Amtsleiterin weg, weil sie mit dem Rinderhalter Maßnahmen besprechen müsse. Alleine. Datenschutz. Ich gehe zu meinem Auto, das an der Abzweigung zur Weide steht. Ich warte. Als sich auch nach einer Stunde nichts tut, gehe ich zurück zum Unterstand. Alle Menschen sind verschwunden. Sie haben einen anderen Rückweg genommen. Und die Kuh? Liegt noch immer da, inmitten der anderen Rinder, niedergetrampelt, im Boden verschwindend. Unsere Blicke treffen sich. Ich fühle mich erbärmlich.
Wir haben die beste Landwirtschaft aller Zeiten.
Michaela Kaniber, die bayerische Landwirtschaftsministerin.
Wir haben die besten Landwirte, weil sie best ausgebildet sind, weil wir nach wirklich herausragenden Standards produzieren.
Im vergangenen Jahr beliefen sich die deutschen Agrarexporte auf nahezu 100 Milliarden Euro.
Und Alois Rainer, Deutschlands Landwirtschaftsminister, Söders schwarzer Metzger.
Das bedeutet Wertschöpfung, Wohlstand und Arbeitsplätze, vor allem auf dem Land.
und Tierleid. Vor allem auf dem Land.
Ihr seid das Traumpaar der Landwirtschaft. Danke an eure tolle Zusammenarbeit.
Wer Made in Germany kauft, weiß, was sie oder er bekommt, nämlich höchste Qualität und Zuverlässigkeit.
Tierschutzskandale Made in Bavaria sind da kontraproduktiv. Vielleicht verkündete unsere Ministerin 2025 deshalb, in Bayerns Dörfern nun eine Kultur des sorgenden Hinschauens fördern zu wollen. Man könnte auch sagen, sie will Aufgaben staatlicher Kontrollbehörden auf Bürger abwälzen.
In so einem Tierschutzfall muss man ja dann viel mit Veterinäramt und mit den Regierungsstellen, am Landratsamt dann auch, zusammenarbeiten.
Dieser Mann war 18 Jahre lang Bürgermeister in unserem Dorf.
Und da habe ich die Erfahrung gemacht, da kriegt man dann zuerst gesagt, was alles einschränkt, was Risiken sind, wo man ja besser sehr, sehr vorsichtig ist. Und ganz irgendwo am Schluss kommt dann konkret, was mache ich denn, um das Problem jetzt wirklich zu lösen?
Auch er hat jahrelang versucht, dem Rinderbaron beizukommen.
Also auf Deutsch gesagt, es war eigentlich immer frustrierend, wenn man sich dann an die Behörden gewandt hat. Man ist eher blockiert worden in seinen Entscheidungen, als dass man da unterstützt worden wäre. Es hat ja über Jahre hinweg, hat man da beide Augen zugedrückt und nichts gemacht. Und das ist dann halt die Folge davon.
Die Folge davon war, dass der Rinderhalter immer weitermachen konnte. Obwohl es etliche Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder und auch gerichtliche Strafverfahren gab. Wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und anderer Delikte. Ein Gerichtsverfahren, bei dem es um Tiere ging, liegt über 8 Jahre zurück.
Als Bürgermeister war ich als Zeuge geladen. Und was ich eigentlich auch noch nie so erlebt gehabt habe, der Richter hat gleich am Anfang gesagt, so, jetzt müssen wir wieder das bereinigen, was die Behörden nicht geschafft haben. Und ich habe gesagt, ja, da hat er recht. Der hat dann also wirklich ein Urteil gesprochen.
Eine 4-monatige Freiheitsstrafe. Ausgesetzt zur Bewährung.
Ja, aber letztlich hat er nicht großartig sein Verhalten verändert.
Faktische Sanktionslosigkeit.
Also in jedem Bereich, wo Sie es mit wirtschaftlich ausgerichteter Kriminalität zu tun haben, führt eine fehlende Sanktionierung zur Werteerosion. Und das kann jeder ausprobieren, der sich mal anschaut, wie Regeln beachtet werden, die nicht durchgesetzt werden. Gar nicht. Und das ist egal, ob im Kindergarten oder in der Strafjustiz.
Es ist 3 Uhr Nachmittag. An der Weide ist Ruhe eingekehrt. 12 Stunden, nachdem ich die zottelige braune Kuh am Boden fand, ist jetzt endlich ein Tierarzt bei ihr. Sie lebt noch und liegt jetzt alleine im Unterstand. Der Tierarzt sagt, er habe ihr Schmerzmittel und eine Aufbaukur verabreicht. Eine Aufbaukur für ein sterbendes Tier? Ob er es nicht lieber erlösen wolle, frage ich den Arzt noch, bevor ich für diesen Tag kapituliere, nach Hause gehe und die Kuh im Morast gefühlt noch einmal im Stich lasse.
Am Montagabend sind wir dann in den Nachbarort gefahren zu einer Rinderhalterin, die wir gut kennen, und haben ihr ein paar Fotos und ein paar Videos gezeigt von der Kuh. Und sie war genauso entsetzt wie wir und hat dann gesagt, wenn man eine festliegende Kuh nicht umlagert und nicht päppelt, kein Futter, kein Trinken gibt, dann ist sie zum Tod verurteilt. Dann hat sie keine Überlebenschance.
Eine Rindertierärztin bestätigt diese Einschätzung.
Ein Rind liegt fest, weil es fest liegt. In Seitenlage kann es nicht abrülpsen und gast auf. Es muss umgehend in Bauchlage gebracht und intensiv versorgt werden. Kann ein Halter das nicht leisten, ist das Tier zu erlösen.
Das Amt schreibt,
das Tier ist umgelagert und tierärztlich betreut worden. Offensichtlich hatte die behandelnde Tierarztpraxis einen Therapieversuch als sinnvoll erachtet.
Bei der Kälte was Warmes und Kräftigendes. Hashtag Söder isst heute Gulaschsuppe. Scharf und würzig.
Am Dienstag und am Mittwoch sind wir morgens und am Abend zur Weide gegangen. Und jedes Mal lag das Rind auf derselben Seite mit einem überstreckten Kopf da Und am Mittwoch schließlich, da halte ich die Situation einfach nicht mehr aus und
schreibst im Veterinäramt eine sehr lange Mail. Hier nur ein Auszug.
Als Psychoonkologe, der vor allem Menschen beim Sterben begleitet, bin ich zwar viel gewohnt und gehe in professionelle Distanz zu nahegehenden Bildern. In diesem Fall gelingt das nur bedingt. Das Tier lebt aus meiner Sicht gerade noch. Als Vitalzeichen zeigen sich heute Morgen lediglich ein schwaches Zucken der Augen und Ohren. Wasserversorgung und Futtermittelbereitstellung, Fehlanzeige. Im Sinne des Tierschutzrechts höchst fragwürdig.
Später vor Gericht erfahren wir vom Rinderhalter, dass er bereits mehrere Wochen vor dem Vorfall bemerkte, dass es der Kuh schlecht ging. Auch die Veterinäramtsleiterin gibt an, dass ihr das abgemagerte Tier schon eine Woche vor dem Vorfall auffiel, weil sie die Weiden des Rinderhalters regelmäßig kontrolliere. Sie habe diesen aber telefonisch nicht erreichen können. Als dessen Anwältin wissen will, warum sie dann keinen Brief geschrieben habe, sagt sie, dass Briefe bei diesem Rinderhalter stets wieder zurückkämen und sie daher jeden Brief persönlich zustellen müsse. Das sei aus personellen Gründen damals nicht möglich gewesen. Auf meine Nachfrage teilt das Amt mit:
Aktuell betreut das Veterinäramt 2536 Betriebe mit Nutztierhaltungen. Der Freistaat Bayern stellt hierfür 4 Planstellen zur Verfügung.
Das sind 634 Betriebe pro Veterinär, wenn alle Planstellen besetzt sind.
Am Donnerstagabend kam ich abends vom Dienst aus dem Krankenhaus nach Hause und wir hatten schon irgendwie ein ungutes Gefühl und sind sofort zur Weide gegangen. Und als wir auf dem Weg dorthin waren, wir waren zu Fuß, dann haben wir schon gemerkt, irgendwas ist anders heute Abend. Die Rinder, die standen ganz wie angewurzelt an der Stelle, haben so in Richtung Unterstand geblickt. Ja, es war fast wie so ein weihevoller Moment. So eine ganz eigenartige Stimmung lag über der Weide und über der Herde. Und als wir dann in Richtung Unterstand gegangen sind, haben wir auch eine Kuh gesehen, wie sie den Unterstand ganz ruhig, trabend verlässt, so als hätte sie sich gerade vom verstorbenen Rind verabschiedet. Ja, und als wir dort standen, dann haben wir schon gleich gesehen, dass das Auge gebrochen war und ja, das Rind nicht mehr atmete. Ja, und dann auf einmal haben wir den Traktor des Tierhalters gehört. Es war kurz vor 7, ich kann mich gut erinnern, weil es dann 7 Uhr geschlagen hat an der Kirchturmuhr. Und wir haben uns dann gedacht, nee, jetzt, wir wollen keine direkte Konfrontation, wir gehen einfach weiter.
Aus der Entfernung sahen wir dann, wie er die tote Kuh auf seinen Hänger schaffte und in die Dunkelheit davon fuhr.
Das Komische war, dass er dann ohne Lichter davon gefahren ist. Also hat seine Lichter sowohl am Traktor als auch am Anhänger ausgelassen und ist so dann ins Dorf runtergefahren.
Später vor Gericht erfahren wir, dass die zottelige braune Kuh am Donnerstag nach 4 Tagen Herumliegen auf der Weide schließlich euthanasiert wurde. Nach dem Tod der Kuh wissen wir, wenn wir dieses Mal etwas bewirken wollen, müssen wir jetzt Öffentlichkeit herstellen und politischen Druck aufbauen. Wir leben auf dem Dorf und mein Partner ist Priester. Also veranstalten wir einen Gottesdienst auf dem Berg, wo die Kuh starb. Wir schalten Paul Knoblach ein. Der Biobauer kommt aus unserem Landkreis. Er sitzt für die Grünen im Kreistag und auch im Bayerischen Landtag, wo er sich seit vielen Jahren für mehr Tierschutz in der Nutztierhaltung stark macht. Und wir senden einen Brief an die bayerische Staatsregierung und das Landwirtschaftsministerium. In dem bitten wir darum, das Kontrollsystem, über das in Bayern seit vielen Jahren diskutiert wird, endlich zu reformieren. Den Fall in unserem Dorf führen wir als Beispiel dafür ein, dass dieses Kontrollsystem nicht funktioniert. Ein halbes Jahr später wird das Schicksal dieser Kuh tatsächlich vor dem Amtsgericht verhandelt. Mein Partner und ich und auch das Veterinäramt brachten den Fall bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Die Veterinäramtsleiterin und ich sind als Zeugen geladen. Für quälerische Tiermisshandlung durch Unterlassen und die Beleidigung eines Dorfbewohners spricht die Richterin eine Freiheitsstrafe von 7 Monaten und ein 5-jähriges Halteverbot für Paarhufer aus. Aufgrund mehrerer Vorstrafen wird die Strafe nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt. In ihrer Urteilsbegründung sagt die Richterin unter anderem:
Sie haben es kommen sehen und laufen lassen. Erst als man ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt hat, sind sie tätig geworden. Vorher haben sie für dieses Tier keinen Finger krumm gemacht.
Der Rinderbaron akzeptiert das Urteil nicht. Er geht in Berufung. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und auf der Weide geht alles weiter wie gehabt. In den folgenden Monaten gehen wir und andere Dorfbewohner mindestens einmal täglich zur Weide und dokumentieren neue Vorfälle, die wir zur Anzeige bringen. Die lokale Presse berichtet darüber. Doch für die Dorfbewohner, die hin- und nicht wegschauen, liest sich das Ganze so, als seien sie und nicht der Rinderhalter das eigentliche Problem. In einem Artikel sagt der Pressesprecher des Landratsamtes:
Die Beurteilung einer Tierhaltung erfordert ein entsprechendes Fachwissen und Sachkompetenz. Eine Vermenschlichung in der Einschätzung von Bedürfnissen von Tieren führt oft zu Fehleinschätzungen und falschem Handeln.
Da habe ich gedacht, ich falle vom Glauben ab. Dann habe ich einen Leserbrief verfasst, der dann letztendlich nicht abgelichtet wurde. Aber wenn ich aus diesem Leserbrief vorlesen darf, ja, bei uns im Dorf vermenschlicht niemand Tiere. Aber wenn ein Rind auf dem Boden liegt und nicht mehr aufstehen kann und das 5 Tage lang, oder wenn man über die sogenannte Weide schaut, wo überall Rinderknochen zu sehen sind, muss man sich schon fragen, ob hier irgendwas falsch läuft. Da braucht man kein Fachwissen. Ganz abgesehen von den nächtlichen Hunger- und Durstschreien der Rinder, die überall im Dorf zu hören sind, wenn man sie denn hören will.
Im Herbst 2025 spricht das Veterinäramt unabhängig vom Gerichtsverfahren ein Halte- und Betreuungsverbot aus und nimmt dem Rinderhalter, auch aufgrund der neuen Vorfälle, einen Großteil seiner Tiere weg.
Unsere Tiere, über die wir heute reden, sind weit mehr als ein Lebensmittel.
Das ist Paul Knoblach, der Grünen-Politiker aus unserem Landkreis, den wir in den letzten 1,5 Jahren sehr oft bemüht haben.
Es sind fühlende Wesen. Es wurde von einigen der Expertinnen und Experten auch ganz klar so benannt.
Dieses Mal begegne ich ihm im Bayerischen Landtag bei einer Expertenanhörung im Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz.
Die Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag durch zum Thema Veterinärkontrollen und wiederholte Tierschutzverstöße in Rinderhaltungen.
Grüne und SPD forderten diese Anhörung ein, wegen der vielen Tierschutzverstöße in bayerischen Rinderhaltungen.
Nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren. Alles erdenklich Gute für das neue Lebensjahr.
In den nächsten 3 Stunden sprechen Vertreter verschiedener landwirtschaftlicher Organisationen viel über überforderte und psychisch kranke Landwirte.
Wir gehen wie üblich bei Anhörungen.
Mehrere Tierärzte und Leiter von Veterinärämtern klagen über zu wenig Personal. Sie fordern ein Frühwarnsystem und kritisieren, dass sie existierende Daten, mit denen sie Problembetriebe frühzeitig erkennen könnten, nicht nutzen dürfen.
Wir können die Abgänge sehen, die Veränderungen, die Tötungen. Jeder sammelt die Daten, jeder sammelt sie in einer extra Datenbank. Diese Daten müssen zusammengefügt werden.
Das hier ist die Präsidentin der Bayerischen Landestierärztekammer. Auch sie leitet ein Veterinäramt.
Der Datenschutz, der immer wieder genannt wird, dass man das nicht machen kann und dass man das nicht machen darf, der ist aus meiner Sicht fadenscheinig, wenn wir endlich mal was erreichen wollen.
Ich erteile nun das Wort Herrn Friedrich Müllen, Soko Tierschutz.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben jetzt viel über Bauern gehört, denen es schlecht geht. Ich von Soko Tierschutz möchte natürlich primär über die Tiere sprechen.
Die Soko Tierschutz ist keine Polizeieinheit, sondern ein Verein, der sich durch Spenden finanziert. Durch verdeckte Aufnahmen in Ställen und Schlachthöfen macht der Verein auf Missstände in der Fleischindustrie aufmerksam.
Wir haben in Bayern leider die schlechteste Rinderhaltung in ganz Deutschland. Und das liegt nicht nur daran, dass es natürlich manchen Bauern schlecht geht und die Probleme haben und sich das auf die Tiere überträgt, sondern das liegt an einem rechtlichen Vakuum und dem Versagen der Kontrollen. Die Kontrollen versagen auf ganzer Linie. Das kommt dann bei uns an, oft verzweifelte Leute, auch aus dem Agrarbereich, die sich lieber an eine Tierrechtsorganisation wenden als an die zuständigen Kontrolleure.
Nun beginnen Abgeordnete von CSU und Freien Wählern und Leute aus dem Publikum, den Gründer von Soko Tierschutz als Stalleinbrecher und als Verbrecher zu beschimpfen, der weggesperrt gehöre.
Ich habe geschwiegen zu den anderen Leuten und möchte jetzt auch hier nicht beleidigt werden. Aber ich möchte die Möglichkeit nutzen.
Ich glaube, Sie werden hier nicht beleidigt. Aber ich glaube auch, Herr Müllen, wenn Sie solche Behauptungen in den Raum stellen, dann glaube ich, müssen Sie auch damit rechnen, dass darauf reagiert wird.
Dann zitiert Friedrich Müllen noch aus dem anonymen Schreiben eines bayerischen Amtsveterinärs an Soko Tierschutz. Darin beklagt der Amtsveterinär, dass die Amtsleitung entscheide, bei welchen Personen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz angezeigt werden und bei welchen nicht. Und dass Landrat und Amtsleitung ihn aufgefordert hätten, Gesetze zu brechen und gewisse Dinge nicht zu sehen. Jetzt ergreifen die Abgeordneten von CSU und Freien Wählern das Wort.
Sie als Soko Tierschutz kommen hier in das Parlament mit fragwürdigen Ausführungen zum bestehenden Rechtsstaat, stellen alle Rinderhalter unter Generalverdacht, indem sie sagen, in Deutschland haben wir die schlechteste Rinderhaltung.
Landwirte haben Angst, können nachts nicht mehr schlafen, weil sie Angst haben, dass einer aus ihrer Organisation nachts in ihren Stall einsticht und irgendwelche Bilder filmt, die es so eigentlich gar nicht gibt. Sie sind mit dafür verantwortlich, dass es zu diesen angeblichen Skandalen kommt. Ihnen liegt das Wohl der Tiere nicht am Herzen.
Nach einem harten Tag ein kleiner Festschmaus. Bratwürste mit Kraut und Senf. Hashtag Söder isst Bratwürste immer und überall.
Auf der Rückfahrt vom großen München in mein kleines Dorf verstehe ich endlich besser, warum ich und andere Dorfbewohner seit Jahren das Gefühl haben, den Behörden lästig zu sein und schwarze Löcher mit Informationen zu füttern. Es geht hier gar nicht um Tiere und ihren Schutz. Es geht darum, dass die Fleischproduktion und der Fleischkonsum möglichst reibungslos weiterlaufen.
Wer möchte denn Fleisch essen von einem Rinderhalter, der seine Viecher hungern lässt nebendran auf der Weide? Essen Sie dann mit Genuss Ihr Steak? Bestimmt nicht. Ich esse auch Fleisch, aber ich möchte, dass das Viech, bis es geschlachtet wird, ein ordentliches Leben hat.
Grundsätzlich gilt, wie in jedem anderen Bereich der Gesellschaft kann es auch beim Tierschutz keine hundertprozentige Sicherheit geben.
Darauf weist das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz in seiner Antwort auf meine Presseanfrage hin.
Die rechtskonforme Tierhaltung und das Einhalten der Bestimmungen des Tierschutzes liegen in der Verantwortung der Tierhalter. Und die meisten kommen ihrer Verantwortung auch nach.
Im Januar gehe ich mit meinem Partner noch einmal zu der verwaisten Weide am Berg.
Es hat letzte Nacht geschneit, alles weiß, eigentlich ja eine schöne Winterlandschaft, idyllisch. Jetzt kommt es dann eher surreal vor, weil ich die Weide eigentlich nur mit Rindern gekannt habe und jetzt der Schnee drüber, die Raufen sind weg. Die hat er irgendwo hingeschafft, weiß der Herr wohin, und alles so ruhig. Man sieht nur die Elektrozäune, die Futterballen und noch ein, zwei Wasserwannen. Das ist dann doch schon ein komisches Gefühl, ja. Als hätte man damit das Problem aus der Welt geräumt.
Wir stapfen durch den Schnee entlang der Weide. An vielen Punkten machen wir Halt und reden. Am Unterstand, wo sich der Todeskampf der zotteligen braunen Kuh über mehrere Tage hinzog und wir ihr nicht helfen konnten. Am Holzkreuz, wo wir den Gottesdienst feierten. An den Weinberghängen, wo wir zwischen den Rebstöcken immer wieder Kälber fanden, die abseits der Weide Schutz, Wärme oder Schatten suchten. Und wo wir vor einigen Monaten auch wieder ein totes Kalb gefunden hatten. Dahingeschmolzen wie Butter in der Sonne. Hast du für dich denn Frieden gefunden, frage ich meinen Partner.
Nein, also Frieden immer noch nicht. Da fehlt mir noch viel zum Frieden, weil ich jetzt so viel erlebt habe in der Justiz, in der Strafvermittlung, was mich schon manchmal stutzig macht und zweifeln lässt, ob der Fleischkonsum über allem steht und damit auch den Tierhaltern Tür und Tor geöffnet ist, Tiere zu halten, wie sie wollen. Die Kontrollen sind lau, die Veterinärämter sind unterbesetzt. Manche schauen vielleicht auch nicht so genau hin. Und das lässt mir keinen Frieden.
Auch mit Paul Knoblach will ich noch mal reden. Ich treffe ihn zum ersten Mal an seinem Hof. Als ich dort ankomme, füttert er gerade eine Katze.
Katzenfutter. Wo kommt es meistens her? Aus Tierkörperbeseitigungsanlagen. Da werden Falltiere zu Tierfutter verarbeitet.
Egal, wo ich diesen Mann mit den großen, zupackenden Händen eines Bauern und der etwas brüchigen Stimme treffe, an irgendeinem Punkt kommt er immer auf Tierkörperbeseitigungsanlagen zu sprechen. Sie scheinen ihn zu verfolgen. So wie mich der hilfesuchende Blick der zotteligen braunen Kuh verfolgt. Wir hätten an diesem Montagmorgen doch einfach nur das Gatter zum Unterstand öffnen müssen. Dann wären die anderen Tiere zurück auf die Weide gelaufen und hätten die zottelige braune Kuh nicht immer noch weiter in den Morast hineingetreten. Knoblach jedenfalls erwähnt an diesem Tag, dass er durch Anfragen an die bayerische Staatsregierung herausgearbeitet habe, dass wir viele unserer Nutztiere in den Müll werfen. Sie landen in Tierkörperbeseitigungsanlagen. Im Jahr 2019 landete seinen Berechnungen zufolge jedes fünfte Rind und Schwein in Bayern in einer solchen Anlage. Ich frage den Politiker, was das Resümee seiner mehrjährigen Arbeit für den Tierschutz ist.
Wir haben ein Tierschutzrecht, ein Tierschutzstrafrecht und wir vernachlässigen seine Umsetzung absolut, um die Menschen, die falschen Menschen zu schonen. Und den Tieren geht's weiter ganz schlimm.
Wir kommen auf den Kampf ums Fleisch zu sprechen und darauf, dass der Umgangston rauer geworden ist.
Meine politischen Gegner beschimpfen mich, beschimpfen Leute wie Friedrich Mühlen und andere, die mit ihren Leuten undercover in Stallungen und Schlachtstätten gehen und schreckliche Missstände aufdecken. Die werden beschimpft, genauso wie ich.
Wie fühlt man sich da?
Als bayerischer Grüner in der Opposition, als Dissident, derzeit noch nicht verfolgt. Wer weiß, was kommt.
Auch der Rinderbaron beschimpfte den Landtagsabgeordneten. Einen Volksverräter und Kinderschänder nannte er ihn bei einer Begegnung.
Man tötet den Überbringer der schlechten Nachricht. Hat es doch alles auch in irgendwelchen Dramen schon gegeben. So ehrlich kommt einem das ja vor. Herrn Müllen wird man hoffentlich nicht töten, aber man ist ihn auf eine Weise angegangen. Da haben sich Menschen zu Sätzen hinreißen lassen. Das ist unbeschreiblich. Was sind das für Leute? Und wenn die Tiere halten, ui. Wenn sie so mit Menschen umgehen und dann behaupten, sie lieben ihre Tiere. Erstaunlich.
Heute einen kleinen Happen zum Abend. Eine Schweinshaxe. Hashtag Söder isst gerne leicht und bekömmlich.
Ein letzter Streifzug mit dem Altbürgermeister durch mein Dorf. Ich erzähle ihm von meinem Ausflug in den Landtag und davon, dass die jüngsten Tierschutzskandale dort immer wieder als Einzelfälle abgetan wurden.
Ja, es ist in jedem Dorf ein Einzelfall. Es ist in vielen Dörfern ein Einzelfall, aber insgesamt ist es kein Einzelfall, wenn man es auf ganz Bayern bezieht, ne? Ja, hat es schon ein bisschen Systematik.
Ja, die Zahl der Fälle, die wir in gleichartiger Weise begangen sehen, spricht nicht für Einzelfälle. Das spricht natürlich für ein System.
Im vergangenen Herbst nahm das Veterinäramt dem Rinderhalter seine Tiere weg und sprach unabhängig vom Gerichtsverfahren ein Halteverbot aus. Die Rinder wurden erstmal an einem Hof in der Nähe untergebracht. Als mein Partner und ich diesen Hof aufsuchen, hören wir schon aus der Ferne die Schreie der Rinder. Dieses Mal allerdings abgedämpft durch dicke Betonmauern. Wir können nur einen kurzen Blick in den Stall werfen, bevor uns ein Mitarbeiter die Tür vor der Nase zuschiebt. Wir sehen, wie die uns vertrauten Rinder im hinteren Teil des Stalls zusammengepfercht sind und sichtlich Stress haben. Warum sperrt man Weidetiere, die nie in ihrem Leben einen Stall gesehen haben und von denen einige ausladende Hörner haben, auf engsten Raum in einen Stall? Später hören wir von verschiedenen Seiten, dass sich einige Rinder gegenseitig getötet, dass sie sich massakriert haben sollen. Eigentlich sollte im April 2026 die Berufungsverhandlung zur zotteligen braunen Kuh stattfinden. In erster Instanz wurde der Rinderhalter verurteilt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Doch als ich in die Stadt fahre, um in dem Fall erneut als Zeugin auszusagen, erscheinen der Beschuldigte und sein Anwalt nicht. Wir alle sehnen uns nach einem Ende dieser Geschichte. Ich muss an eine junge Polizistin denken. Auch sie sagte vor Gericht aus. Seit 10 Jahren betreue sie diesen Fall jetzt, sagte sie. Und dass es in der Zeit schon einige Leute wie uns gegeben habe. Leute, die sich erst engagiert und die dann irgendwann resigniert hätten. Es sei in Wellen gekommen und gegangen. Manche Dorfbewohner hätten auch Anzeigen gemacht, zogen sie dann aber meist wieder zurück. Aus Angst um ihren Betrieb, um ihre Familie oder um ihre Tiere.
Und irgendwann zuckte noch ein Ohr. Vom Hin- und Wegschauen im Tierschutz. Von Rosi Füglein. Erzählt von Franziska Maria Pössl.
Und was bleibt mir da noch zum Schluss zu sagen? Ja, Gott schütze unser Europa. Gott schütze unsere starke Bundesrepublik. Gott schütze vor allem Bayern. Aber ganz besonders unsere Bauernschaft.
Gott schütze Bayern, Gott schütze die Menschen und Gott schütze unsere CSU.
Und die Tiere.
Die Zitate sprachen Katja Schild und Erjan Karaceylo. Ton und Technik Christine Frey. Regie Maidon Bader. Redaktion Johannes Bertou.
Wir haben die beste Landwirtschaft aller Zeiten. Wir haben die besten Landwirte, weil sie best ausgebildet sind, weil wir nach wirklich herausragenden Standards produzieren.
Die wahren Tierschützer sind unsere Bauern. Lasst unsere Bauern in Ruhe.
Wir sind stolz auf Bayerns und Deutschlands Landwirte. Wir werden für euch kämpfen.
Ohne Fleisch und ohne Bratwurst ist doch ein Leben gar nicht sinnvoll, meine sehr verehrten Damen und Herren, oder?
Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2026.
Unsere Autorin Rosi Füglein hat sich mit dem Tierschutz beschäftigt, in ihrem Dorf und in Bayern. Wenn Sie Anregungen haben oder Lob oder Kritik, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an radiofeature@br.de. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
3 Folgen, 1 Geschichte. Katharinas Geschichte. Der verbotene Vater.
Man konnte fragen, wen man wollte. Keiner hat ihn je gesehen, keiner wusste, dass er existiert. Und bis zum Schluss, als ich dann auf der Suche war und wirklich jeden Stein umdreht habe und jeden noch lebenden Verwandten gelöchert habe, haben die alle mir das gleiche Märchen weitererzählt wie früher.
Katharina ist über 80 Jahre alt. Ich bin mit ihr verwandt über einige Ecken. Und was sie beschreibt, das ist die Suche nach einem Phantom. Die Suche nach ihrem Vater. Aber es geht um mehr als ein Familiengeheimnis. Es ist auch ein wenig erzähltes Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte, das bis heute nachwirkt. Ich bin Ann Kleinknecht, Journalistin im BR. Und ich erzähle euch Katharinas Geschichte. Durch Zufall gerate ich mitten rein in eine aufwühlende Zeitreise an den Bodensee, ins Dörfchen Immenstadt, kurz nach Kriegsende. Mitten rein in eine verbotene Liebesbeziehung zwischen einer deutschen und einem französischen Soldaten. Eine Verbindung mit schwerwiegenden Folgen für Katharina, Denn sie ist eines von mindestens 400.000 Besatzungskindern, die damals in Deutschland gezeugt wurden. Kinder, die es weder von Besatzer noch von deutscher Seite aus hätte geben dürfen, die es aber trotzdem gab und über denen dann ein großes Tabu schwebte. Wie kann es sein, dass wir davon nichts wussten? Auch 80 Jahre später noch, frage ich mich. Und bitte Katharina, mir alles zu erzählen. Von ihrer Kindheit im Schatten des verbotenen Vaters, von ihrer lebenslangen Suche und, so viel darf ich verraten, Katharina wird am Ende all ihren Mut zusammennehmen und einer heißen Spur nach Frankreich folgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Der verbotene Vater. Ab 6. Mai bei Alles Geschichte, der History-Podcast in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.